Basketball-Podcast. Ist es ein ernstes Thema? Ja. Ist es ein spannendes Thema? Extrem spannend. Wo wir anfangen, wo wir aufhören? Wir fangen mal an mit der Tatsache, dass Buschi noch nicht da ist. Der ist beim Zahnarzt. Da wissen wir schon mal, das ist sicherlich ein ernstes Thema. Aber er kommt gleich und begrüße unseren Gast Marco Pesic, den Geschäftsführer des FC Bayern München.
Hallo, schönen guten Tag.
Ja, wir reden ums große Ganze und wir reden um die, Hagen ist pleite. So, Hagen ist nicht mehr mit in der Easy Credit BBL. Wir wollen gar nicht darüber reden, wie das in Hagen entstehen konnte, weil Probleme mit dem Geld haben in den letzten Jahren ja auch mehrere Vereine gehabt. Marco, wir wollen eigentlich darüber reden und übrigens, bevor jetzt jemand zu Hause mosert, dass wir jetzt nur den FC Bayern München hier haben und vielleicht über ein Thema reden, was alle 18 Vereine beschäftigt, dem gebe ich noch 3 Sekunden Zeit abzuschalten. 3, 2, 1, weil erstens kommen auch noch andere zu Wort und zweitens reden wir jetzt hier nicht nur über den FC Bayern oder aus der Sicht des FC Bayern, sondern Marco ist sicherlich in der Lage, mit uns das so zu reflektieren, dass wir alle uns ein Bild davon machen können, was das Beste wäre für die Liga. Marco, das Problem, weswegen Hagen pleite gegangen ist, unabhängig davon, wie es entstanden ist, ist das etwas, was das System hervorgebracht hat, das System BBL, oder ist das tatsächlich ein Problem, was irgendwann mal in Hagen entstanden ist oder früher in Trier oder wo auch immer und das ist dann da irgendwo hervorgekommen? Oder kann das verhindert werden von der Liga an sich? Eigentlich sind ja die Mechanismen dafür da, dass sowas nicht auftritt, aber es hat ja nicht funktioniert.
Es ist eine gute Frage auf ein ziemlich komplexes Thema, wie du gerade gesagt hast. Ich glaube, dass in den letzten 10 Jahren sich der Basketball, der professionelle Basketball in Deutschland enorm entwickelt hat. Dadurch auch natürlich die Standards, die dazu geführt haben. Also wenn wir mal ganz ehrlich sind, da ist jetzt keiner mit irgendeinem Geldsack aufgetaucht und hat gesagt, pass auf, ich verteile jetzt Geld und ihr könnt jetzt mehr ausgeben und so weiter. Sondern es ist einfach so, dass sich die Vereine wirklich, Großteil der Vereine wirklich unglaublich gut entwickelt hat. Dadurch natürlich haben sich auch mit der Zeit die Standards entwickelt. Und ich glaube, dass in dieser Komplexität und in dieser Entwicklung im Laufe dieser letzten 10 Jahre auch die Professionalität natürlich deutlich zugenommen hat im Vergleich zu der Zeit, wo ich zum Beispiel jetzt in Deutschland gespielt habe. Mein letztes Jahr in Deutschland, glaube ich, war 2004, also vor 12 Jahren. Ich glaube, dass mittlerweile wir jetzt nicht nur Basketballvereine sind, sondern wirklich Unternehmen sind, die auf dem offenen Markt, mehr oder weniger alle, zusehen müssen, dass sie Umsätze generieren, um nicht nur die Standards zu erfüllen, sondern natürlich auch sportlich, weil es geht ja um Sport und um Ergebnisse, die Ergebnisse zu erreichen. Da gibt es natürlich verschiedene Wege, wie das erreicht werden kann. Ich glaube, dass auf diesem Weg Kreativität gefragt ist. Also Kreativität im Sinne, wie generiere ich mein Geld? Kreativität auch, wie stelle ich eine Mannschaft zusammen, die dann erfolgreich ist, um diese Ziele, die man natürlich extern vielleicht nicht so kommuniziert, aber intern auf jeden Fall will und vielleicht manchmal du mit dem Kopf durch die Wand zu erreichen. Und das ist, glaube ich, auf diesem Weg der letzten 10 Jahre ist der Druck enorm geworden, dass man mithält. Auch nicht nur mit den Standards der Liga, sondern vielleicht auch mit der Entwicklung anderer Mannschaften. Mhm. Und ja.
Es ist ja so, dass es ist ja nicht einfach in Deutschland einen Sportverein, also sagen wir mal jetzt, wir reden jetzt, im Grunde reden wir schon wieder über Fußball gleich, weil wir kommen da nicht ganz drum rum. Sagen wir mal so, ich bin jetzt ein Basketball-Bundesligist. Ich habe 3 Möglichkeiten, Geld zu generieren. Und zwar Marketing, Ticketing und Lizenzeinnahmen durch Fernsehen oder Mediennutzung, wie auch immer. Mhm. So, letzteres ist auf einem überschaubaren Niveau immer gewesen beim Basketball. Das mittlere ist sehr leicht vorhersehbar. Ticketing, du weißt, wie groß deine Halle ist, du weißt, wie viel du dafür bezahlen musst, wie viel du einnimmst. Bleibt das Sponsoring. So. Ist es am Ende ein Kampf um Sponsorengelder und dann eben, und da sind wir bei diesem Thema, dass du, das weißt du besser als ich, weil ihr seid ja, habt eine Fußballabteilung neben euch oder über euch, wie man das nennen mag. Ist es am Ende ein Kampf um diese Sponsoren, um das Budget zu erhöhen, weil alles andere irgendwie nicht weiter zu entwickeln ist? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ich glaube, du hast jetzt Entschuldigung, mit Ticketing und mit Sponsoring zwei Einnahmequellen genannt. Es gibt natürlich die Aufgabe an uns Vereine ist es, neben diesen zwei, sagen wir, traditionellen Geldeinnahmen weitere Bereiche zu öffnen, wo du Geld generieren kannst. Ich glaube, wenn man über Sponsoring spricht und die Zufriedenheit der Sponsoren, im Gegensatz vielleicht zu früher, ich glaube nicht, dass es ausschließlich um sportlichen Erfolg geht beim Sponsor, sondern es geht auch darum, wie wird er nach außen dargestellt und B, wie kann er teilnehmen an dem alltäglichen Leben einer Mannschaft. Das heißt, und da kommen wir zum Punkt Hallen, wie sehen die Hallen aus, welche Möglichkeiten hat ein Sponsor in der Halle, was für ein Event, weil die meisten Sponsoren bringen auch meistens die Mitarbeiter mit oder bringen Partner mit oder bringen Geschäftsfreunde mit. Und da gilt es, auch in diesem Bereich ein bisschen weiter zu denken und die Sponsoren zufriedenstellen. Weil ich sage immer, als ich 2000, im Winter 2012 Geschäftsführer geworden bin, bei Bayern München, davor war ich ja Sportdirektor und dann bin ich zusammen mit Volker in die Geschäftsführung einberufen worden. Unsere Aufgabe war es immer, unser Business so zu entwickeln, also die Geschäftsstelle und die Mitarbeiter so zu entwickeln, dass du und die Zusammenarbeit mit den Sponsoren, mit den VIP-Kunden, mit den Fans so zu entwickeln, dass du nicht abhängig bist, ob der Delaney oder der Johnson oder wie die auch immer heißen, in der letzten Sekunde den Wurf treffen, du gewinnst. Das ist immer eine ganz, ganz gefährliche Rechnung. Und dieses Geschäftliche zu entwickeln, um den Leuten einen Mehrwert zu geben, außer des eigentlichen Produkts, nämlich des Spiels, ist die Aufgabe, die jeder Verein für sich herausfinden muss, wie sie das gewährleisten.
Im Zuge dieser Hagen-Geschichte, im Zuge aller Geschichten in den vergangenen Jahren, wenn es darum ging, dass Vereine in finanzielle Schieflage geraten sind, kommt es ja immer wieder zu dem Thema, schafft es die BBL, in diesem Jahr heißt sie Easy Credit BBL, 18 Vereine zu beinhalten. Was wir gerade gesprochen haben, diese wirtschaftliche Sicherheit aufzubauen, Sponsoren zu generieren, das alles eben vernünftig zu wirtschaften mit den neuen Standards in der BBL. Ist das mit 18 Vereinen zu schaffen? Also so wie du das erzählt hast, ist es ja eigentlich standortunabhängig. Also warum soll man das nicht auch in Göttingen machen können oder in Hagen?
Nein, das sage ich nicht. Ich sage, jeder Verein in seinem Standort hat verschiedene oder unterschiedliche Möglichkeiten. Also es ist schon ein großer Unterschied, ob du jetzt nur regional verankert bist und regional deine Sponsoren suchst oder in einer Großstadt bist oder in einer großen Region bist und mehr Möglichkeiten hast. Das ist auch, was die Zuschauerzahlen angeht. Ob du hast so eine Halle von 3.000 oder 3.500 oder 4 oder hast eine Halle, wo du 8.000 Leute unterbringen kannst, 6.000 oder sogar wie Berlin 14.500. Also Standort spielt schon eine Rolle und es ist nicht egal, ob du jetzt in Göttingen, Gießen oder Berlin bist. Das sehe ich schon ein und das ist wirklich so.
Das heißt aber im Umkehrschluss, Marco, ja, dass tatsächlich auf mittlere Sicht dann eben solche Standorte, die sehr viel Stallgeruch mitbringen, wie beim Basketball, ist ja aus Stallgeruch entstanden. Universitätsstädte, Heidelberg, Göttingen, Wolfenbüttel damals, diese ganzen Vereine, die so ein bisschen diese Aura Basketball groß gemacht haben, dass die tatsächlich dann ja mittel- oder langfristig diesen gewachsenen Ansprüchen nicht Herr werden können und nicht.
Naja gut,
aber wird es am Ende Metropolen
sein? Nein, glaube ich nicht. Also, aber wenn dieses Argument immer kommt, das kommt ja sehr oft, dann sage ich ja, aber Moment, aber Ulm hat das zum Beispiel geschafft. Ulm war auch eine, du kennst ja die Kuhberghalle, wenn überhaupt 3.000 Zuschauer, eine Schulturnhalle, eine Halle, wo Ulm damals, wo sie trainieren wollten, das mit der Schule teilen müssen und mit anderen Vereinen und so weiter. Es kommt auch darauf an, welche Idee haben die Leute, die den Verein führen, welche Vision haben sie, wie ist die Beziehung zur Stadt, Also du kannst ja niemals eine Halle alleine bauen. Du brauchst die Stadt, du brauchst die Verbindung zur Stadt, du brauchst gute Sponsoren, du brauchst Sponsoren, die langfristig mit dir planen und nicht nur von Spiel zu Spiel oder von Saison zu Saison. Das ist alles, wie ich schon gesagt habe, klar, hast du es vielleicht ein bisschen einfacher, aber wenn du jetzt Metropole Berlin nimmst und wenn du guckst, wie sich diese Stadt oder dieser, also Berlin und Brandenburg an sich sportlich entwickelt hat im Vergleich vor 15 Jahren, wo du nur Hertha in der zweiten Liga unten hattest, Volleyball so, Handball gar nicht. Alba hat natürlich, lebt in der Metropole Berlin, aber die haben eine Konkurrenz von, weiß ich wie viel, Eishockey und Handball, Volleyball, ja. Jetzt macht die Max-Schmeling-Halle voll, Handball sowieso, das ist natürlich, alles hat seine Vor- und Nachteile.
Ja. Okay, das heißt aber, wir wollen ja ein bisschen darüber reden, über den Tellerrand hinausschauen, was ist, wäre denn für die Entwicklung
der BBL? Ich habe nochmal kurz zu deiner, also in Interviews zum Beispiel bei Telekom Basketball, die vorhin spielen, haben die Reporter mir die Frage gestellt, ist das richtig, dass Hagen, ist das gut oder schlecht, dass Hagen jetzt, die Frage ist immer, was ist richtig? Und wenn man sich entschieden hat, diese Standards zu haben, die ja wichtig sind, also weil wir wollen ja Basketball entwickeln im Sinne, dass wir nicht nur national mithalten können, sondern auch international mithalten, brauchst du diese Standards, du brauchst diese Entwicklung im Sport. Die Frage ist, was ist richtig? Und was ist gut für den Basketball, was ist gut für die Pro A? Weil die zweite Liga, und ich meine, wir spielen ja mittlerweile mit unserer zweiten Mannschaft in der Pro B. Und es ist schon ein Wettbewerb, der ist nicht ohne. Da sind schon also keine professionellen Vereine, aber die werden ja fast professionell geführt. Und die Mannschaften spielen wirklich sehr guten Basketball. Es ist nicht nur das Entscheidende, was ist gut für die BBL, sondern was ist gut für die zweite, für die dritte Liga, was ist gut für die Nationalmannschaft und für die Entwicklung des gesamten Vereinssports im deutschen Basketball. Und dafür gibt es Standards. Genauso wie es Regeln bei den Schiedsrichtern gibt, gibt es Standards für die Vereine, die sie einhalten müssen, weil die werden ja abgestimmt. Die werden ja nicht einfach von irgendjemandem bestimmt, sondern die werden ja unter den Vereinen auch bestimmt und festgelegt und auf Jahre hinaus auch weiterentwickelt. Und ja, die müssen wir einhalten, das ist ganz klar.
Also ich denke mal, der Hauptstandard, der immer natürlich eine sehr große Rolle spielt, ist das Mindestbudget, was Vereine haben müssen für die BBL. Das ist momentan 1,5 Millionen, kann das sein? Ich weiß es gar nicht genau. Irgendwas in dem Dreh. Also macht es Sinn, dann an diesem Standard zu drehen und zu sagen, okay, wir nehmen das auf 3 Millionen, ihr müsst mindestens 3 Millionen Euro bringen, dann werden wahrscheinlich aber 2, 3, 4 Vereine sagen, geht nicht, können wir nicht. Wird dagegen gestört? Also was ist denn das richtige? Was wäre denn der richtige Schritt,
um diese Liga voranzubringen? Ich bin nicht der Meinung, dass man einen Verein, dass es ein Mindestbudget gibt von 1,5 vielleicht maximal 2 Millionen Euro. Das ist okay, weil die Kosten natürlich gedeckt werden müssen. Spielergehälter müssen garantiert werden. Wir können nicht wie in der Türkei oder in Italien oder Griechenland einfach Verträge unterschreiben und gucken, wie es in der ersten Hälfte der Saison geht. Und wenn wir uns jetzt sicher für den Nicht-Abstieg qualifiziert haben, dann lassen wir die Spieler gehen, weil wir die Verträge nicht einhalten können. Also das finde ich schon, dass man ein Mindestbudget haben kann. Aber ich glaube nicht, dass man das jetzt auf 3, 4 Millionen, das wäre Wahnsinn, das wäre nicht gut. Das wäre unfair, sagen wir so. Ich glaube, was ich für sehr wichtig halte, ist, dass es eine ständige Kontrolle gibt, dass wirklich bezüglich der Finanzierung und der Einnahmen durch Sponsoring und Ticketing eine ständige Kontrolle gibt. Dass das gewährleistet ist und das muss sauber geführt werden. Das ist für mich der wichtigste Standard.
Gut, okay, aber nach meinem Wissensstand wurde ja in Hagen irgendwie im Juli wurden ja Zahlen vorgelegt. Da kommt, glaube ich, ein Notar, testiert das alles, wird unterschrieben und dann sind die Zahlen aber falsch gewesen. Also ist ja auch so ein bisschen.
Ja, also das finde ich ist etwas, was mit Hagen zu tun hat. Ob die jetzt, was da ganz genau geschehen ist, weiß ich nicht. Aber wir haben ja Kontrollorganismen.
Eigentlich schon, ne?
Und ich glaube, darüber muss man intern, ich glaube, das ist keine Diskussion jetzt für die breite Öffentlichkeit. Ich glaube, das ist etwas, was man intern wirklich ansprechen muss und dieses Problem muss man lösen.
Ja, genau.
Um nicht künstlich zu sagen, ich werfe das jetzt nur, dass wir das klar verstehen, das werfe ich jetzt keinem vor. Aber wir können nicht die Liga künstlich auf 18 halten, damit alle zufrieden sind. Sondern wir müssen schon gucken, dass das, was verabschiedet worden ist, und die Kontrollorganismen müssen glaubhaft eingehalten werden. Und ich glaube, das ist etwas, was hinter in der Liga geklärt werden muss.
Es gibt ja Also ich springe jetzt so ein bisschen hin und her, weil meine Gedanken sind da auch ein bisschen, ja, springen durcheinander. Es gibt ja die Entwicklung der Euroleague. Ja? Und die Euroleague, oder wir nehmen die NBA, ist ja das beste Beispiel. Die NBA ist eine geschlossene Veranstaltung. Die Euroleague entwickelt sich immer mehr zu einer geschlossenen Veranstaltung. Im Eishockey in Deutschland gibt es bereits eine geschlossene Liga. Ist das eine Geschichte, die bei Basketball funktionieren kann? Schaut man sich an, wie die Euroleague das macht? Ist das sinnvoll für die BBL? Oder müssen wir diesen alten Gedanken im Sport, Aufstieg, Abstieg, in jedem Fall beibehalten?
Ich bin, also Basketball-Bundesliga darf nie eine geschlossene Veranstaltung sein. Also darüber braucht man gar nicht reden. Okay. Ich glaube, da würde keiner mitmachen. Also glaube ich nicht. Mhm. Für uns kommt das nicht in Frage. Ich glaube, dass das so wie es jetzt ist, ganz in Ordnung ist. Man kann natürlich über den Pokalmodus sprechen, ob der Pokal so sein sollte, wie er früher war oder so. Das ist eher ein Termin, zeitliches Terminproblem als irgendwas anderes. Ich glaube, dass die Entwicklung der Euroleague, viele sagen, ja, es entwickelt sich zu einem Closed Shop. Ich sehe diese Entwicklung nicht, weil in den letzten 10 Jahren waren immer dieselben Mannschaften, 10, 11. Die Anzahl der Mannschaften, die in der Euroleague gespielt haben, war halt höher. Und deswegen kommt es einem so vor. Aber die Mannschaften, die jetzt spielen, die meisten spielen seit 10 Jahren in der Euroleague. Ich glaube, es ist noch offen, ob dieser Wettbewerb, ob die Anzahl der Teams noch weiter wächst mit der Zeit oder nicht.
Also wir haben ja Bertomeu im Interview gehabt, der hat die Zahl 20 uns einfach mal schön entgegengehaucht.
Richtig, also man hört das, man weiß auch nicht, wann das passiert. Hm. Passiert es nächstes Jahr oder in 2 Jahren? Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass der Wettbewerb, den die Euroleague auf die Beine gestellt hat, dieses Jahr ein unglaublich guter ist. Er hat natürlich seine Nachteile, nämlich dass sicherlich jetzt, ich weiß nicht, wie viele Spiele gespielt worden sind, 10?
Jetzt sind es 10
Spiele. Ja. Mhm. Spätestens nach Ende der Hinrunde wird ganz klar sein, dass 3, 4 Mannschaften keine Chance haben, sich für die Playoffs zu qualifizieren. Und da ist die Frage, was passiert da?
Ja, genau.
Wie löst man dieses Problem? Aber die Liga an sich ist unglaublich spannend, ist unglaublich interessant. Es sind tolle Duelle und ich finde,
da kommt Buschi rein übrigens.
Buschi ist da, ja.
Buschi kommt vom Zahnarzt. Mal gucken, ob er sprechen kann. Ich meine, er hätte vielleicht sprechen können, sonst wäre er ja nicht hierher gekommen.
Ja, ja.
Alles so. Gut. So, wir haben auch dann direkt Dr. Thomas Stoll am Telefon. Bevor wir das jetzt, Buschi ist da, Thomas Stoll ist da, der gerade sich rausgesneakt hat aus der BBL-Sitzung in Frankfurt. Erstmal ganz, ganz lieben Dank dafür, Thomas. Riesengeschichte. Wir haben Marco Pesic hier sitzen, wir haben Buschi hier sitzen und wir reden generell über, natürlich ist der Dominostein Hagen irgendwann gefallen und dann geht immer wieder alles ins Rollen. Und das ist die letzten Jahre ja immer wieder passiert. Ich weiß jetzt, dass du ein Verfechter bist, auch dieser 18er-Liga. Also, dass man auf jeden Fall nicht an der Anzahl der Vereine rumdoktern sollte. Kannst du noch mal ganz kurz aus deiner Perspektive für uns alle, die wir jetzt hier zuhören, erklären, warum es funktionieren kann und warum es funktioniert, diese BBL mit 18 Vereinen auch in Zukunft zu führen und dass die Probleme vielleicht woanders liegen, wenn was mit Hagen passiert.
Okay, erstmal zum Thema Hagen ganz kurz. Mhm. Also wir Basketballer sind nicht vergleichbar mit dem Fußball erster Liga, sondern man kann uns vergleichen mit der dritten Liga, mit der Regionalliga im Fußball und da kommt es eben regelmäßig auch vor, dass ins Insolvenz gehen. Und ich selber glaube, es macht keinen Unterschied, ob es 18, 16 Teams sind, weil die Teams, die um den Abstieg spielen, die werden alles versuchen, in der Liga zu bleiben. Und dafür werden die Risiken eingehen. Und diese Risiken sind einfach manchmal zu groß. Insofern glaube ich, dass wir uns dadurch nicht freikaufen können. Mhm. Ich glaube auch, dass viele Insolvenzen in den letzten Jahren gar nicht von den letzten 2 Teams passiert sind. Also die potenziellen Absteiger waren es meistens gar nicht, sondern es waren irgendwelche Teams, die im Tabellenmittelfeld waren. Insofern glaube ich, wir können das Problem dadurch nicht lösen. Warum 18 Teams? Ganz einfach. Ich glaube, das ist eine Stärke von Mannschaften, die wir in Deutschland darstellen können. Ich glaube, wir brauchen 18 möglichst viele Leuchttürme in Deutschland, weil wir ein regionales Phänomen sind. Das heißt, je mehr regionale Teams wir haben in einem hohen Level, umso mehr Leute interessieren sich für unser Sportart. Und ich glaube, es ist ein Trugschluss, dass wenn es Tübingen nicht mehr gibt, dass dann plötzlich Tübinger sagen, oh, Bamberg ist so toll, ich werde jetzt Bamberg-Fan. Ich glaube, das muss man sich nicht einbilden, sondern wir brauchen Basketball flächendeckend, wir brauchen viele Standorte. Und da ist 18 für ein Land wie Deutschland, glaube ich, momentan die richtige Größe.
Aber auch die Anzahl der Spiele. Aber ich habe trotzdem ein Problem damit, Thomas. Ich habe ein gewaltiges Problem damit. Ich bin jetzt der Vorstandsvorsitzende von Easy Credit, jetzt in dem Moment. Und ich gebe der Liga die Summe X und bin der Namenssponsor der Liga. Und nach 5 Spieltagen bekomme ich gesagt, da geht ein Verein pleite. Also als Finanzdienstleister stehe ich ja auch mit einem wichtigen Namen dafür. Und dann sagt mir ein Geschäftsführer, ja, dass mal Vereine insolvent gehen, das ist ein Restrisiko, das bleibt, weil die haben gegen den Abstieg gekämpft. Da sag ich als Vorstandsvorsitzender von Easy Credit, das kann doch nicht euer Ernst sein, dass das ein ins Kalkül
gezogen wird. Wir müssen tatsächlich versuchen, die Kontrollorgane zu verbessern. Und wir müssen auch versuchen, das Eigenkapital zu verbessern. Wenn man sich in die Bilanzen der Clubs so reinschaut, dann gibt es eben auch einige Clubs, von denen man es nicht denkt, die da rote Zahlen schreiben oder dicke Minus in den Bilanzen haben, die aber durch Privatpersonen eben nicht insolvent sind. Ich glaube, da müssen wir dran arbeiten, dass wir tatsächlich jeder, ähnlich wie in der Bankenkrise, in anderen Sachen, dass wir einfach ein höheres Eigenkapital haben müssen, die diese Risiken dann auf Dauer deutlich erniedrigt.
Also dieser berühmte Satz, es muss mehr Geld ins System, bleibt dann die Frage, wo das Geld dann herkommt. Also das ist ja auch, ich denke mal jetzt, dass alle Vereine, die jetzt, gerade euer Verein, ich meine, Ulm ist ja jetzt nicht gerade eine Weltmetropole, ihr habt es geschafft, da eine super Mannschaft hinzustellen, vernünftiges Budget hinzustellen. Aber ich denke mal, und ich erinnere mich an einen Satz, den mir mal der Ex-Sportdirektor von Bamberg, wie heißt er nochmal, Wolfgang Heider gesagt hat, weißt du was, irgendwann kommst du ans Limit an kleineren Standorten. Wo soll das Geld denn herkommen, um dieses Eigenkapital zu erhöhen?
Ich glaube, dass wir da inzwischen schon in der Lage sind. Ich glaube, der Durchschnittsetat der WBL ist momentan über 5 Millionen. Ich glaube, es gibt kein Team, das unter 2 Millionen hat. Ich glaube, da ist schon eine deutliche Entwicklung passiert in den letzten Jahren. Ich glaube aber auch, dass wir momentan uns draußen besser verkaufen, als wir sind. Also diese Etats von 20 Millionen, 15 Millionen, die hat momentan nichts mit unserer sportlichen Wertigkeit und unseren Medienzahlen zu tun. Das ist bei Bamberg ein Privatvergnügen vom Herrn Stoschek, der das Geld hat und der das gerne in den Basketball investiert, und das ist super für den Basketball. Aber momentan, wenn man sieht, was ein realistischer Etat ist, da sind wir eben weit davon entfernt, was Firmen momentan bereit sind, für die Werbezahlen in den Basketball zu investieren. Und da müssen wir einfach langsam wachsen. Wir sind die letzten Jahre sehr stark gewachsen und da gibt es auch mal Rückschläge. Ich glaube, natürlich kann jeder in der Lage sein, 200.000-300.000 Euro anzusparen, die für wenn ein Sponsor plötzlich bankrott ist oder um eine Saison zu Ende spielen. Ich glaube auch, bei Hagen lief's wirklich sehr, sehr dumm. Hätten die sich früher an die BBL gewandt, wir haben ja extra einen Fonds dafür gegründet, um solche Sachen zu retten. Da war leider nichts mehr zu retten, aber ich glaube, wir sind ja schon auf dem richtigen Weg und ich glaube, die Diskussion dann immer auf 16 zu reduzieren ist halt so einfach.
Okay, also es ist nicht die Größe, die Anzahl der Mannschaften das Problem, sondern die Kontrollmechanismen der Liga, um solche Dinge zu verhindern, dass man da noch aufmerksamer sein muss, was einem dafür Zahlen vorgelegt werden.
Man muss ja aufpassen, Kontrollmechanismen heißt, man kann ja auch eine Liga-Verkleinerung durch Kontrollmechanismen machen. Man kann ja auch einfach das Level so hochsetzen, dass es nicht mehr genügend Teams schaffen und so eine Liga reduzieren. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Ich glaube auch, dass ein Aufsteiger die Chance haben muss, in der Liga zu spielen, wenn es auch mal 1-2 Jahre eben niedrigere Standards haben könnte. Mhm. Weil diese Euphorie in so einem kleinen Standort, also ich war selber ein kleiner Standort. Ich bin in der zweiten Liga aufgestiegen in der Kuba-Kalle, wo jeder gesagt hat, das wird nichts, wir haben Strafen gezahlt, weil wir in der Kuba-Kalle gespielt haben. Wir haben die Kreilsheimer gesehen, wir haben die Nördlinger gesehen. Das hat überall eine Euphorie für die Sportart in der Region, von der die immer noch profitieren, Jahre später. Mhm. Und ich glaube, das gehört zu einer Sportart dazu. Und wir sind zu klein, um zu sagen, nee, brauchen wir nicht. Wir haben 12 Top-Standorte in Deutschland und die spielen viermal gegeneinander. Und dadurch wird unsere Sportart super populär. Ich glaube, so funktioniert es nicht.
Alles klar. Danke, Thomas. Du bist extra aus der BBL-Sitzung rausgegangen. Gibt es denn schon was Neues? Können wir schon was verkünden? So.
Nee, wir sind am Diskutieren.
Auch über das, was wir hier diskutieren eigentlich? Oder worum geht's gerade?
Ja, natürlich. Heute Morgen waren erstmal Schiedsrichter-Thema dran. Der Bo Schmidt war da, ist immer sehr interessant. Mhm. Spielplan, solche Geschichten. Nachwuchs, wie kriegen wir Spieler in die BBL, also junge Spieler in die BBL, das wird alles diskutiert und schauen wir mal, was dann
alles für Beschlüsse gefasst wird. Wir sagen ganz lieben Dank und bitte einen schönen Gruß von Telekom Basketball und in die Runde.
Ah, Marco. Nochmal nachträglich alles Gute zu Geburtstag.
Ah, da hatte jemand gestern Geburtstag.
Ja,
dann sagen wir natürlich auch.
In meinem Alter feiert man dann nicht mehr.
Okay, also war es nichts Rundes. Dann sagen wir trotzdem herzlichen Glückwunsch nachträglich nach Ulm oder in dem Fall nach Frankfurt und bedanke mich auch nochmal für diese spontane Zusage, einfach aus der Sitzung raus. Großer Sport.
Okay,
danke,
gut.
Thomas.
Danke, Michael.
Bis dahin.
Viel Spaß noch. Dann, ciao.
So, jetzt müssen wir den Buschi mal reinholen hier. Buschi, wie geht's dir denn?
Alles gut. Ja. Du hast dich ja beschwert, ich sei müde gewesen. Haben einige Leute gesagt, ich sei am Samstag müde gewesen.
Moment. Jetzt geht das schon wieder los.
Wobei ich sagen muss, wenn ein Basketballspiel sehr deutlich verläuft, dann eskaliere ich nicht. Es gibt den berühmten Ausspruch, das Ereignis macht den Kommentar. Nee, das haben tatsächlich einige gesagt, ob ich müde oder krank gewesen sei,
Ich habe ein anderes Wort genannt.
Was hast du denn genannt?
Ich habe dich in einem persönlichen...
Ach so, verkatert hast du ja. Können wir ja ruhig ansprechen.
Ja, ja.
Ob ich verkatert gewesen sei? Nein, im Gegensatz zu dir gehe ich nicht regelmäßig vor der Hütte und
löte
mich voll. Nein, weder müde noch verkatert noch krank, sondern einfach... Was will ich denn machen als Kommentator, wenn die Bayern ab Ende des ersten Viertels oder Anfang des zweiten Viertels das Ding komplett im Griff haben? Dann eskaliere ich bei den 3 Alley-Oops, die ich da habe. Aber
reden doch gerade über die große Liga und über die Zukunft.
Ja, ich wollte ja nur mal ganz kurz aufklären, was übrigens auch jemand wie ich via WhatsApp oder SMS aushalten muss. Das war es ja nicht nur du.
Es waren ja einige von Telekom Basketball. Das erstens weiß ich das nicht. Das wird andere sich beschwert haben. Ich sammle ja nicht die Beschwerden.
Nee, nicht beschwert. Fragen nicht. Vielleicht haben sie sich ja auch Sorgen
gemacht. Ich wollte ja auch eher so ein bisschen foppen, so während des Spiels.
Weißt du, was ganz interessant ist? Wir sind alle 3 Hagener, ne?
Das ist korrekt. Also wenn man es gebürtig nimmt.
Nee, ich bin ja nicht gebürtig. Nein,
gebürtig bin ich auch kein Hagener.
Ich bin da aufgewachsen.
Ich auch. Ich bin da geboren und habe dort 30 Jahre gewohnt.
Ja, Michael Körner hat sich da seine spitze Zunge.
Bei 107.7.
Bei Radio Hagen. Genau.
Während wir noch richtig Basketball
gespielt haben.
Aber das kennt der Mike nicht.
Er ist ja Theoretiker. Ja.
Ich habe auch gespielt. 26 Punkte Career High, damals gegen Haspe 70. Leute, in your face.
Bei Breckerfeld oder was?
Gegen Breckerfeld.
Wen hast du gespielt?
Ich habe gespielt bei TSV Vorhalle.
Okay. Allein das sagt alles.
Vorhalle war eine Basketball-Hochburg.
Absolut. Schönen Gruß an Gerold Fessen übrigens an dieser Stelle.
So, ja, jetzt sind wir bei Hagen. Jetzt, im Grunde ist es so ein bisschen Hagener Nostalgie, die uns ja auch beschäftigt, bei Facebook ein ganz tolles Nachricht geschrieben. Marco, hast du auch so ein bisschen geweint, will ich jetzt nicht nennen, aber so ein bisschen trauriges Gefühl gehabt?
Ich bin ja... mit Andreas Burkhardt und Volker Stix ein bisschen früher gekommen. Wir haben ja letzten Samstag dort gespielt und dann bin ich...
Sozusagen das letzte Hagener Spiel?
Ja, komisch. Ja. Hat man ja natürlich vorher nicht so gewusst, aber dann sind wir nochmal in die Stadt runter, in die Fußgängerzone. Es ist wahnsinnig, wie Hagen sich entwickelt hat. Und dann haben wir da gegessen und dann... Also zu meiner Zeit gab es vieles nicht, was da unten jetzt momentan ist. Und dann bin ich hoch und habe Steven Reed getroffen und ich sage, Steven, sag mal, wie ist denn das eigentlich? Ich kann mir das sehr schwer vorstellen. Ne? Also du wirst nicht bezahlt oder du weißt, dass du wahrscheinlich nicht bezahlt wirst. Und er hat mir gesagt, pass auf, alle Jungs arbeiten unglaublich gut, also als wenn nichts wäre. Ne? Und da habe ich einen Tag am Montag nochmal mit Ingo telefoniert, weil ich wissen wollte, sag mal, was passiert jetzt bei euch? Und mir tut das deswegen leid, weil es gibt bei sehr, sehr junge, sehr gute Spieler in Hagen. Hagen war immer bekannt für das gute Jugendprogramm. Und ich finde, das ist ein Punkt, wo Peer natürlich, das Peer angesprochen hat, was machen jetzt diese, spielt jetzt Hagen in der Pro A, Pro B, was machen die? Welches Level an Basketball findet jetzt da statt? Und ich fand sehr, sehr, wegen den Spielern fand ich es sehr schade, weil die, die können wirklich nichts für. Ich weiß nicht, Ingo und Steve wahrscheinlich auch nicht. Und dann ist da dieser Klaassen da, der ein unglaublich interessanter Spieler ist, der während der letzten Saison verlängert. Und er hat ja nicht im Sommer bei Hagen verlängert, sondern während der letzten Saison. Das ist ein klasse Spieler. Und diese ganzen Leute oder der Bell, die sich ja auch identifiziert haben. Ne? Bell, ich weiß nicht, wie viele Jahre der Bell da gespielt hat.
Vier, fünf.
Ja. Ne? Also für diese Leute tut es mir wirklich leid, für die Fans sowieso. Aber auf der anderen Seite, das ist schon hart. Mhm. Ne? Weil es ist ein halt Basketballstandort. Es ist eine Tradition ohne Ende, aber...
Um das nochmal ganz kurz, vielleicht, weil wir auch über die Pro A gesprochen haben, da gibt's ja auch mittlerweile diese Kooperation logischerweise, dass es Pro A-Teams gibt, die so ein bisschen die Farm-Teams jetzt sind von Erstligamannschaften. Die Crailsheim Merlins zum Beispiel, der Martin Romig hat sich auch so ein bisschen beschwert, möchte ich es mal nennen, dass jetzt Hagen einfach in die Pro A kommt, weil sie da oben schlecht gewirtschaftet haben. Selber MBC, Crailsheim, die haben mit Mühe und Not ihre Kröten zusammengehalten, sind dann in die Pro A gegangen, haben sich eben nicht verschuldet. Die finden das jetzt doof, dass ein Verein, der in der BBL gescheitert ist, da einfach so abgeladen wird.
Ich finde es auch nicht in Ordnung. Ich muss wirklich sagen, ich bin sehr großer Freund von MBC. Weil ich kenne die Leute, die da arbeiten, also den Geißler.
Martin Geißler,
ich glaube, die führen den Umständen entsprechend, den Mitteln, die sie haben, unglaublich gewissenhaft und toll und die machen das wirklich ganz, ganz toll und dann passiert sowas, ne? Okay, Crailsheim sind ja vor 2 Jahren abgestiegen, haben dann trotzdem eine Wildcard bekommen, da kann man auch immer drüber diskutieren. Ich glaube, dass es vor allem für den MBC sehr, sehr hart ist, wenn sie das im Nachhinein mitbekommen. Ich habe auch zugehört, was der Thomas gesagt hat. In vielen Sachen kann man ihm vielleicht recht geben, aber eine künstliche Liga auf 18, nur um 18 zu haben, ist nicht der richtige Weg. Mhm. Wenn es 18 Vereine gibt, die Standards erfüllen, die Auflagen erfüllen, die richtig Wert schaffen, die richtig informieren, okay. Aber die gibt es offensichtlich seit einigen Jahren nicht, ne? Und das künstlich zu sagen, wir brauchen 18 Vereine, damit wir 18 Vereine haben, das ist für mich der total falsche Weg.
Also man muss dazu wirklich sagen, wer das verstehen will und wer das emotional anpacken will, der muss wirklich nur den Facebook-Post von Per Günther lesen zum Thema Hagen. Der hat da alles drin. Und dann kommen wir eben zu den Geschichten. Marco hat das angesprochen. Das muss man sich natürlich schon mal auf der Zunge zergehen lassen, da ja klar ist, dass Hagen nicht nur am Ende der letzten Saison und Anfang dieser Saison offensichtlich Misswirtschaft betrieben hat, sondern schon vorher, dass Dinge vertuscht wurden. Dann müssen wir natürlich schon auch den Unmut von Leuten vom MBC oder von Crailsheim nachvollziehen können, denn Hagen hat ja die Liga sicherlich nur halten können, weil sie einen Owen Klaassen zum Beispiel verlängert haben mit Geld, das sie ja offensichtlich gar nicht hatten. Und da kann ich schon verstehen, dass, und immer vorausgesetzt, dass wir die Wahrheit hören vom MBC, da habe ich tatsächlich auch den Eindruck, dass wir die Wahrheit hören, aus Crailsheim glaube ich auch, dann sind die natürlich stinkig, das ist doch klar. Die können sich eventuell einen Spieler wie Klaassen nicht leisten und gehen runter. Und das ist natürlich, lass mich kurz ausreden bitte, Mike, bevor du tief Luft holst. Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und dann komme ich noch zu dem, was Marco sagt und was Thomas Stoll gesagt hat. Die Basketballer werden sich irgendwann, und zwar zügig, entscheiden müssen, was sie wollen. Wenn es in Richtung echter Professionalität geht, ich höre da immer stärkste Liga Europas 2020 oder beste Liga. Davon ist ein Gros der Liga, und das meine ich gar nicht böse, meilenweit entfernt. Und ich finde übrigens auch eine Sportart kann den Weg gehen, wie Thomas Stoll das beschreibt. Aber dann bitte verabschieden von irgendwelchen wahnwitzigen Träumen wie Live-Spiele im großen Free-TV am Freitagabend um 20.15 Uhr. All das dann bitte ganz schnell ad acta legen und einfach so sein, wie man ist. Das ist dann okay, übrigens. Aber nicht mehr irgendwie irgendwelchen Mist verbreiten, so nach dem Motto, wir müssen aber da und dahin. Das geht nicht. Also entweder ich gehe in die ganz professionelle Richtung. Ich bin übrigens ein Verfechter nicht von einer 16er Liga, bin Verfechter einer 14er Liga im deutschen Basketball. wie gesagt, ist nur eine Frage der Grundausrichtung. Das hat doch nichts damit zu tun, dass ich keine Traditionsstandorte mag. Das Schönste wäre, wenn zu diesen 14 Clubs Städte wie Gießen, wie Bayreuth automatisch dazugehören würden, weil sie auch die Rahmenbedingungen hätten. Ich finde, es ist ein schwieriges Thema, wo man echt differenzieren muss.
Okay.
Ich glaube nicht
noch
mehr
mal,
als 14
Vereine
sind da.
Ich möchte noch mal zu der alten Frage zurück. Es muss mehr Geld ins System. Wenn wir uns, Marco, zwei Ligen vorknöpfen, die mehr Geld im System haben als die BBL, Spanien und Türkei. Wo kommt denn da das Geld her? In der Türkei, nimm mal die vier Istanbuler Vereine. Das sind alles Familienbetriebe, sag ich mal einfach. Da gehört die Doge Holding, gehört einer Familie, Anadolu Efes gehört einer Familie. Da ist unlimited die Bankroll. Spanien, die hängen doch alle am Topf von den Fußballern in Barcelona und Madrid. Das kann mir doch keiner erzählen, die sind alle hoch verschuldet. Das kann doch auch nicht unser Vorbild sein für Deutschland und die leben auf Pump, beziehungsweise auf Mäzenatentum.
In Spanien musst du es unterscheiden zwischen, wir wirtschaften die Liga an sich, also die Liga, und wir wirtschaften die Vereine. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Ich war 2007, war ich in Barcelona, da sitzt die Liga, und war damals, ich kann mich noch erinnern, ein Franzose, Laurent Collet, der war Marketingdirektor beim FC Barcelona, ist dann zur Liga gegangen. Und damals haben sie das Projekt gestartet mit Orange, ähnlich wie wir bei der Telekom, jedes Spiel live auf der Webseite der Liga. Und ich habe mitbekommen, wie professionell sie die Liga vermarktet haben. Also das heißt, in Türkei ist eine andere Geschichte, Spanien ist ein ganz gutes Thema. Spanien, nochmal, unterscheiden wir zwischen, wie funktioniert die Liga, wie vermarktet sie sich im Fernsehen, im Radio, online Internet, ja, und so weiter. Wie generieren die, weil wenn du dir ein Spiel der, gestern Abend habe ich zum Beispiel Barcelona gegen Gran Canaria geschaut, und dann guckst du dir das Spielfeld an und da ist Werbung der Liga drauf. Das heißt, oder die türkische Liga, das heißt, die vermarkten sich ganz anders als wir. So. Die Vereine an sich, wenn du jetzt in Murcia bist, wir waren vor zwei Wochen in Murcia, ich glaube nicht, dass die jetzt so viel Kohle haben, dass denen egal ist, wie die spielen. Also Barcelona und Madrid sind eine ganz andere Geschichte. Ich glaube, dass Barcelona dieses Jahr, ist meine Meinung, keine offizielle Information, mindestens 4,5 Millionen oder sogar 5 Millionen für Buyouts gezahlt hat. Mhm. Ne? Sehr viel an Valencia für Claver, sehr viel an Kuban für den Trainer, sehr viel zweimal an Kimki für Reis und Koponen. Also wie die sich finanzieren, ist ja klar. Das ist ja
Fußball.
So, und wenn der Florentino Perez sagt, ich zahle jetzt 10 Millionen weniger in die Basketballer, dann kommen die Socios bei der nächsten Wahl und diese Stimmen werden ihnen fehlen, damit er wieder Präsident ist. Eine ganz andere Kultur. Mhm. Ich glaube nicht, dass die spanische Liga und die spanischen Vereine so stabil sind und so viel Kohle zahlen, wie wir denken. Bin hundertprozentig okay. Nicht. Türkei, man denkt immer, das ist eine wirtschaftliche Blase, das pumpt sich alles auf und irgendwann knallt es. Aber es scheint nicht so. Es ist tatsächlich auch so, dass nicht nur Darüşşafaka und Efes und Galatasaray hat riesige Probleme. Wie heißen die anderen? Fenerbahçe und so weiter. Da gibt's Vereine wie Banvit, die sehr viel zahlen. Da gibt's Vereine in Ankara, die sehr viel zahlen. Also da wird im Durchschnitt sehr viel Geld gezahlt. Natürlich ähnlich wie in Russland von einer Person und einer Familie. Das ist die Kultur dort. Nicht nur jetzt, sondern immer. Vor 20 Jahren auch. Also wenn Efes hat immer sehr viel investiert, Ölker hat sehr viel investiert, dann haben sie eine Fusion gehabt mit Fenerbahçe. Also das ist halt die Kultur dort und das ist halt so dort. Panathinaikos und Olympiakos das Gleiche. Ne?
Also sollten wir doch auch froh sein, wenn das bei uns passiert. Sagen wir mal, weiß ich nicht, also Rose oder Herr oder Red Bull kommt
jetzt. Da hat der Marco was ganz, ganz Wichtiges gesagt. Das ist eine Frage der Kultur. Das ist tatsächlich so. Das kannst du nicht einfach nach Deutschland transportieren. Das ist tatsächlich so, wie die Menschen in diesen Ländern ticken. Das geht nicht. In Spanien, hat er ja schön dargestellt, ist das anders. In Italien ist das anders. Da sind tatsächlich Griechenland und Türkei sind extreme Beispiele. Und in Griechenland ist es tatsächlich, nachdem das früher noch in Saloniki über die Bühne gegangen ist, mittlerweile auf Panathinaikos und Olympiakos beschränkt. Und in der Türkei sind das viele Clubs. Das System kannst du nicht kopieren, auf Deutschland übertragen. Es geht nicht. Geht nicht.
Ich noch mal zu uns. Thomas sagt, wir verkaufen uns. Hat er nicht gesagt, wir verkaufen uns besser als wir sind?
Ja.
Das finde ich nicht. Ich finde nicht. Ich finde, wir verkaufen uns manchmal unter Wert. Weil ich glaube, dass die, also in der Spitze sowieso, weil die, wenn Leute zu uns kommen und wir sagen mal zu Bayern, ist in Ulm nicht anders. In Bamberg hat einen großen Schritt von außen gesehen in der Organisation des Vereins gemacht zu der Zeit, wo Wolfgang da war, jetzt in den letzten 3-4 Jahren. Wenn Leute von außerhalb zu uns kommen und das ganze Event an sich sehen, sie sagen, sowas gibt's in Europa nicht. Wir machen da schon einen ganz, ganz tollen Job. Das möchte ich, also, dass wir uns über Wert verkaufen, wenn man das Produkt Basketball in der Halle sieht, glaube ich, gibt es nicht viele Ligen in Europa, die besser sind als wir. Das ist klar. Aber wir werden dann immer sentimental, wenn es um Tradition geht. Und da müssen wir eine Entscheidung, da müssen wir total rational und ohne Emotionen eine Entscheidung treffen, was wir wollen. Ich habe dir gesagt vorhin, Buschi war noch nicht da. Es ist nicht entscheidend, ist das gut oder schlecht, dass Hagen das passiert ist, was passiert. Die Frage ist, was ist richtig? Und da muss man alles zur Seite legen und sagen, pass auf, 2020, eine der besten, der beste Liga, okay, aber wie?
Also,
oder nicht? Wenn nicht, dann Buschi auch, ich gebe ihm nicht immer recht, hat er recht, okay, dann muss man mit dem Ist-Zustand zufrieden sein, dann muss jeder sich um sich kümmern. Und dann hat man wahrscheinlich ganz andere Probleme am Ende des Tages, wenn sich jeder um sich kümmert, weil wir ich bin jetzt nicht lange dabei, ist mein 6. Jahr in der Bundesliga, das, was diesen im Frühjahr des Jahres und im Sommer passiert ist, die Solidarität unter den Vereinen, vor allem in der Frage internationaler Wettbewerb, hat gezeigt, dass wir schon in der Lage sind, die richtige Entscheidung für den deutschen Basketball zu treffen und gleichzeitig eigene Interessen ein bisschen zur Seite zu stellen. Und das Gleiche gilt jetzt auch in diesem Thema. Um nicht zu sagen, ja, aber dann fehlen mir Einnahmen vom Heimspiel. Ne? Das ist ja ein Thema.
Das ist mein
Thema. Aber dann sage ich, pass auf, es ist besser, du weißt vor der Saison, dass dir Heimspiel fehlt, als mitten der Saison, wenn du schon dein Budget geplant hast. Erstens. Zweitens glaube ich, dass es gibt nur eine Mannschaft, und das ist in diesem Fall Ulm, die jedes Spiel ausverkauft. Also ich weiß nicht, welche Mannschaft noch jedes Spiel ausverkauft hat.
Bamberg.
Weiß ich nicht. Bei der Anzahl der Euroleague-Spiele und ich weiß nicht, ob sie wirklich jedes Spiel
ausverkaufen. Bamberg nicht mehr. Da ist das Euroleague-Format.
Und wenn ein Heimspiel wegbricht, dann musst du in der Lage sein, diese Summe an Leuten an die anderen Spieler zu verteilen, die nicht ausverkauft sind. Das ist die Aufgabe der Vereine. Also auch bei uns. Pass auf, wir haben nicht gewusst, dass uns ein Spiel wegbricht. Jetzt müssen wir zugucken, was machen wir jetzt eigentlich? Uns fehlen Einnahmen im sechsstelligen Bereich jetzt. Ja, also,
wenn es ein Club kompensieren kann, dann ist es Bayern München.
Ja, aber ich rede ja nicht über mich. Ja, also ich rede ja nicht über uns. Ich rede im Allgemeinen, dass das Thema ist, ja, mir bricht oder uns brechen ein oder zwei Heimspiele weg. Wie kann ich das finanziell kompensieren? So. Und das ist auch die Aufgabe, das ist nochmal die Aufgabe der Liga, dieses Problem zu behandeln. Und nicht nur der Vereine. Die Vereine müssen selbst Wege finden, aber die Liga muss dann ein Konzept liefern. Falls es wirklich dazu kommt, dass die Liga verkleinert wird, 17, 16, was auch immer, wie dieses Problem aufgefangen wird.
Ja, wird sie denn jetzt verkleinert oder nicht? Wahrscheinlich eher nicht, weil man braucht
also 18 für mich,
Stimmen, um sie zu verkleinern.
Und dann müsste ja einer. Ist aber genau das, was ich gesagt habe. Also man muss schon in der Lage sein, alles zur Seite zu stellen und rationale Entscheidungen zu treffen. Und wenn der finanzielle Punkt, nämlich mir bricht ein Heimspiel weg, der einzige Grund ist, wieso ich dagegen stimme, dann muss die Liga zusammen mit den Vereinen einen Weg finden, dieses aufzufangen. Weil das kann nicht der einzige Grund sein, die Liga nicht auf 16 zu verkürzen oder auf 17. Macht man zuerst 17 und dann 16. Darüber kann man immer streiten. Aber für mich steht außer Frage, dass das geschehen muss.
Also der Frank Meinerzhagen von Göttingen hat da am Wochenende was Spannendes zugesagt, weil ich glaube, dass da vieles vermischt wird im Moment. Und es, diese Liga-Verkleinerung, da wird jetzt gesagt, was hat das denn mit der finanziellen Situation und der Insolvenz von Brandt Hagen zu tun? Ich zum Beispiel sehe das tatsächlich auch wirklich völlig losgelöst davon, ob jetzt Hagen insolvent gegangen ist, ob wir schon diese Insolvenzen in letzter Zeit hatten. Ich finde, wir müssen einfach offen und ehrlich mit diesem Thema umgehen, Liga-Verkleinerung. Wenn wir uns in die Richtung in Deutschland entwickeln wollen, dass wir hochprofessionell diese Liga haben, dass wir uns in Richtung ACB noch weiter bewegen, dann haben wir nicht die Basis für Basketball, wie sie es in Spanien haben. Das müssen wir ganz klipp und klar konstatieren. Wir haben die Basis für maximal 16, ich bleib dabei, ich glaube sogar nur für 14 Clubs. Dann habe ich die Grundvoraussetzung, in der eigenen Liga und auch europäisch. Auch da muss man ehrlich sein. Natürlich müssen Bamberg, Bayern und Stand jetzt auch Ulm, auch wenn Thomas Stoll was anderes sagt, ein Interesse haben, dass es sogar ein paar weniger Spiele gibt in der Liga. Und dann muss man die Wege finden, wie Marco das andeutet, dass man eben diese Einnahmeausfälle auf eine andere Art und Weise kompensiert. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir mit 18 Mannschaften diesen Weg gehen können, wie in die ACB gegangen ist, weil ich glaube, dass wir einfach dafür nicht 18 Standorte in Deutschland haben für Basketball. Das ist für mich der Status quo.
Die ACB hat auch 18.
Ja gut, aber die ACB...
Das habe ich doch gerade erklärt. Nee, wir Moment, können uns aber nicht mit Spanien vergleichen.
Nee, Moment, aber die ACB hat in den letzten zwei Sommern Probleme gehabt, Lizenzen zu verteilen für 18 Vereine.
Okay.
Da gab es Probleme.
Also, und die haben eine andere Basis, Marco. Ne? Der Basketball in Spanien hat eine andere Basis.
Ist eine andere Basis, ist sicherlich. Aber die haben auch Probleme gehabt, 18 Lizenzen zu verteilen in den letzten zwei Sommern. Aber es ist also nicht ganz ohne. Also die haben schon Probleme. Mhm. Wir reden über unsere Probleme öffentlich. Spanier tun es nicht. Das ist der große Unterschied.
Ja. Ja, und dann geht's ja auch noch darum, dass das ja irgendwie so bei den Spitzenvereinen jetzt, also wir nehmen jetzt mal Bamberg, Bayern, Ulm. Also ich sag mal ganz ehrlich, die Bamberger spielen dieses Jahr ja in der Euroleague. So. Und ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, aber das sind zwei so unterschiedliche Ligen. Und wenn jetzt noch diese Euroleague vergrößert wird auf 20 Mannschaften, ich kann mir gar nicht vorstellen, sagen wir mal, da spielen demnächst zwei deutsche Mannschaften, ja, wie das alles unter einen Hut zu kriegen ist. Mal also abgesehen von Wirtschaftlichkeit oder sowas, aber wie geht das denn alles? Ich meine, das ist ja jetzt schon totaler Wahnsinn. Das ist doch Kannibalismus, was da betrieben wird.
Warum ist das denn Kannibalismus? Du bist doch ein Riesenanhänger der NBA. Du feierst doch die NBA immer. Die spielen alle zwei Tage. Warum soll das im europäischen Basketball nicht möglich sein?
Ich habe übrigens, wenn du genau alles lesen würdest, was ich geschrieben habe.
Ich kann nicht
habe,
alles, du schreibst so viel, ich kann nicht alles lesen.
Habe ich in diesem vor wenigen Tagen geschrieben, dass mir die Euroleague sogar momentan besser gefällt als die NBA zum Gucken. Weil da ist einfach jedes Spiel super. Und in der NBA siehst du manchmal Jogging.
Ja, guck mal, und die kriegen das hin. Und die kriegen das auch mit vier Spielen im Jahr mehr hin. Da kommen andere Probleme. Da kommen die Probleme für Nationalmannschaftsfenster etc. Da, klar, aber warum soll in Europa das nicht möglich sein? Aber da sind wir doch wieder beim Punkt.
Mir geht es auch darum, diese Vereinbarkeit Euroleague, BBL, siehst du die auf Dauer gefährdet, Marco?
Nein, warum? Warum?
Weil man eigentlich es nicht schaffen kann, erfolgreich in zwei Ligen parallel zu spielen.
Ne? Also, ich glaube, dass diese Saison eine sehr gute Saison ist zum Erfahren.
Testballon.
Zum Testen. Fenerbahce hat Freitag, Donnerstag gegen Real Madrid gewonnen, ist nach Tofasch gefahren, gestern klar verloren. Ist nicht nur Bundesliga die Problematik. Ich glaube, Bundesliga ist ein bisschen einfacher, weil so wie es scheint, ist Bamberg qualitativ und von der Tiefe des Kaders einfach überlegen, um irgendwelche Probleme in der Bundesliga zu haben, so wie Fenerbahce gegen Tofasch Bursa. Also ich finde, im Vergleich zu anderen großen Ligen, wie zum Beispiel Spanien oder Türkei, hat es Bamberg ein bisschen einfacher, weil sie in der Bundesliga noch nicht so gefordert wird wie die Türken oder die Spanier. Barcelona hat gegen Panathinaikos am Freitag gewonnen, Sonntag 18 Uhr spielen gegen Gran Canaria, war bis zum Schluss offen. Ich weiß, dass die mit einem Punkt mit Thalys hat Freiwürfe getroffen am Schluss und dann haben gewonnen. Das heißt, ich glaube, es ist machbar. Man muss diese Erfahrung sammeln. Das einzige Problem, was ich habe, ich glaube, unsere Kultur unsere Kultur des europäischen Basketballs verändert sich dadurch. Man kann natürlich drüber diskutieren, ist es gut oder schlecht, aber Fakt ist, dass und es geht dann in die Richtung, die ich überhaupt nicht mag, dann es geht in die Richtung, dass die Spieler immer mehr an Bedeutung gewinnen und Trainer und Organisation immer weniger. Mhm. Es wird viel weniger trainiert. Die Vorbereitung auf die Spiele sind eher theoretischer Art und Weise als praktischer. Das ist bei uns immer ein bisschen anders gewesen, ne? Du musst trainieren, du musst dich gut vorbereiten. Die Vorbereitung auf die Spiele sind auch praktisch, nicht nur theoretisch. Und man sieht zum Beispiel, mir gefällt dieses Jahr Real Madrid am besten. Und das ist eine Mannschaft, wo es viel um die Spieler geht, wo der Trainer nicht so dominant ist und die mehr regenerieren und tun und machen. Das wird sich verändern, weil du einfach so viele Spiele hast. Die Euroleague an sich ist ein super Produkt, ist eine super Liga. Ich schaue jedes Spiel, wir spielen jetzt Mittwoch, somit kann ich jedes Spiel schauen, natürlich auch zeitversetzt und so weiter. Es gibt selten, jetzt gab es Mailand gegen Kasan, 100-79, ein klares Spiel, aber alle Spiele sind knapp und auf einem sehr hohen Niveau. Die Frage ist, wie lange?
Ja, ja, genau.
Bis zu welchem Spieltag wird das so sein? Weil einige Mannschaften spätestens nach der ersten Runde dann natürlich klar nicht weiterkommen können. Ist auch interessant, was machen die dann? Konzentrieren sich nur auf den nationalen Wettbewerb oder? Es gibt, glaube ich, 50.000 Euro pro Sieg. Also die Prämien ist ja nicht ohne.
Marco, wir haben noch 5 Minuten Zeit. Ich würde das ganz gerne nutzen, um die 5 Minuten über einen Menschen zu reden, der morgen Geburtstag hat und 40 Jahre alt wird. Ist das eine schlimme Zahl für dich, Marco?
Du hast morgen Geburtstag. Du wirst schon 40, du alter Sack.
Ja, ich werde morgen 40. Du, ich habe heute ganz schlechte Laune. Ich bin noch nicht so gut konzentriert, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das klang aber bisher nicht so.
Mir tut mein Knie weh, mir tut mein Rücken weh. Ich bilde mir ein, dass es wegen dem Alter ist.
Also du hast.
Weil ich gucke mir auch Buschi an. Buschi hat in der letzten Zeit gesundheitliche Probleme.
Was?
Also Zahnschmerzen, Wade, Knie und das wird nicht alles, es wird nicht einfacher besser, es dauert alles länger und das sind so Sachen, die ich dann vergleiche und sage, oh mein Gott, jetzt bin ich 40.
Sag mal, das ist ja anmaßend, was du hier schon wieder machst.
Jetzt mal im Ernst.
Nimm mir doch nicht den Nimbus.
Was heißt denn diese Zahl 40 jetzt für dich? Also ist das dir völlig Wumpe oder denkst du dir, boah, 40 ist jetzt, die Hälfte ist jetzt echt rum, also jetzt ist schon bergfest.
Es gibt immer 25 Jahre lernen, 25 Jahre arbeiten und dann hoffentlich mindestens 25 Jahre genießen. Also habe ich noch 10 Jahre vor mir. So sehe ich das.
10 Jahre.
Es ist ja fast zum philosophisch.
Also du kannst. Da bin ich ja ein bisschen angehaucht. Buschi schon.
Wow.
Belesen auch.
Ja. Ich habe es immer gesagt, obwohl du deutlich jünger bist, ich kann viel von dir lernen.
Nein, also ich werde jetzt 40. Also das ist schon mein guter Kollege und beide eigentlich, Frisch und Alexander Frisch und Jörg Lüttke, die sind Jahrgang 75 und sind beide letztes Jahr 40 geworden. Jörg am 12. Dezember und Frisch, glaube ich, März oder April. Und die haben gesagt, alles verändert sich. Mhm. Werde ich jetzt sehen, was morgen passiert.
Okay, also hast schon ein bisschen drüber nachgedacht. Und ja.
Aber ja, vieles wird auch schöner, Marco.
Oh,
weil du immer mehr, ich meine, du bist ja auch durchaus ein erfolgshungriger Mensch, aber du bist auch ein erfolgreicher Mensch. Und man darf auch ab und zu, wenn man Demut behält, mal sich so zurücklehnen und gucken und sagen, Mensch, ich habe schon was geschafft in meinem Leben. Und da bist du ja, also ich meine,
oder wirst
ich
du
das auch, mal sagen würde, aber da bist du ja auf einem guten
Weg. Oder wirst du auch anders? Ich meine, wir kennen uns persönlich ja nur so, ich kenne dich ja privat überhaupt gar nicht. Ja, aber ich schätze schon, dass du im Job auch, ich meine, jeder Geschäftsführer muss klare Kante haben und Entscheidungen treffen, die vielleicht unpopulär sind. Bist du auch vielleicht sanfter geworden oder anders? Oder dass du denkst, ja, Mensch, es ist mir auch egal, was der jetzt macht.
Nein,
ich mach das
also
so, oder?
Ich war immer ein Teamspieler. Also mir war immer das Team am wichtigsten. Ich habe ja bei uns in der Geschäftsstelle habe ich 2 Teams. Einmal die Mitarbeiter in der Geschäftsstelle und dann Sport, also mit dem ganzen Ärzte-Team und Trainerteam und Spieler und dann die Jungspieler und so weiter. Und ich war immer ein Teamspieler. Und mir ist immer wichtig, dass es im Team klappt. Und es gibt immer diese natürliche Autorität, die einfach durch die Art und Weise, wie man fleißig ist, wie man die Leute behandelt und so weiter, die dann automatisch passiert. Also ich achte nicht so viel drauf. Ich bin, manchmal, ich bin ja emotional und manchmal knallt's, aber das ist immer nicht im Sinne des Ganzen und nicht, weil ich hier zeigen will und so weiter. Aber ich habe jetzt ein interessantes Buch gelesen. Der Schriftsteller ist dieser Anthony Robbins. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Das ist so ein Motivationstyp aus USA und füllt die Hallen und hat was von Guru, aber...
Das ist ja gar nicht so mein Ding.
Ja, jetzt pass auf, aber er hat was Interessantes gesagt. Wenn du 30, 40, 50 wirst, kurz bevor du also diese runde Zahl erreichst, oder 60 meinetwegen, dann setz dich mal hin und schreib auf, was du die letzten 10 Jahre gemacht hast.
Oh, weia.
Ne? Mhm. Und ich bin heute, genau heute, vor 10 Jahren, habe ich aufgehört, Basketball zu spielen.
Ach komm.
Ja, dann bin ich morgens aufgestanden, ich habe meiner Frau gesagt, pack die Sachen, wir fahren, ich war in Teramo in Italien, pack die Sachen, wir fahren nach Hause, ich höre auf. Dann sagt sie, spinnst du? Dann habe ich gesagt, wir fahren jetzt, weil ich habe mir geschworen, sobald ich das Gefühl habe, dass ich Basketball spiele und mir die Motivation fehlt, außer dass am Ende des Monats das Gehalt kommt, höre ich sofort auf. Und das war genau am 4. Dezember 2006. Und er hat was richtig.
Jetzt fährst du hier aus dem Studio raus und schmeißt die Brocken hin.
Nein, was ich sagen will, es ist immer interessant, weil irgendjemand, Busch hat das gerade angesprochen, es ist immer interessant, sich mal hinzusetzen und so aufzuschreiben, was man in den letzten 10 Jahren alles gemacht hat. Und dann, dadurch kriegt man auch die Motivation für die nächsten 10 Jahre. Also jetzt ein bisschen philosophisch. Es ist interessant, mach das mal. Schreib auf, was die letzten 10 Jahre gemacht hast.
Bei Buschi,
der wird ungefähr 6 Monate brauchen, das alles aufzuzählen.
Das sind ja 20 Seiten. Bei mir ist ein Satz. Ich mache immer das Gleiche. Ich mache ja seit, ich weiß ja nicht.
Ganz kurz, genau weil ich das nicht im Abstand von 10 Jahren immer gemacht habe, sondern immer wieder weil ich mich immer wieder hingesetzt habe und gesagt habe, was habe ich in letzter Zeit gemacht und was würde ich gerne nochmal tun?
Ja.
Genau deshalb ist es vielleicht so viel, was ich gemacht habe. Ich hoffe nicht zu viel, aber genau.
Aber darum geht's ja. Genau. Das ist auch eine gewisse Motivation. Ich habe vor 10 Jahren aufgehört zu spielen. Und wenn ich dann gucke, was in den letzten 10 Jahren alles passiert ist und was ich gemacht habe und welche Erfahrungen ich gemacht habe, dann versteht man erst, was es heißt.
Und was wirst du in 10 Jahren, weißt du schon, hast du noch irgend so ein Ziel auf deiner Bucketlist, wo du noch hin willst oder was du noch machen möchtest? Also du hast mir mal erzählt, du willst nach Alaska.
Ja, das ist etwas, das ich auf jeden Fall irgendwann machen werde. Die Frage ist nur, du weißt ja, was die Problematik in Alaska ist.
Dass da alles wegschmilzt.
Nein, das kommt dazu. Es gibt diese Tours von 7 Tagen und dann wirst du in der Wildnis freigelassen und dann mit einer Gruppe musst du da 7 Tage auch selbst dich ernähren und so weiter.
Oh, ey.
Und 70% der Leute, die anfangen, hören auf, weil sie mit der Stille nicht klarkommen. Mit der Ruhe, die da, also weil die Ruhe hat ein Geräusch, das die Leute dazu bringt, aufzuhören. Und das ist das, was ich mal erleben will.
Dann darfst du aber nicht in der Gruppe das machen, weil die Gruppe erzeugt ja auch Geräusche.
Alleine gehe ich da nicht hin.
Nee, ist zu gefährlich oder
zu
was?
Zu gefährlich.
Okay, Buschi, das wäre nichts für dich, ne? 7 Tage keine Geräusche.
Ja, ich war.
Du warst doch in Alaska, wir haben darüber gesprochen.
Ich war im Yukon, jetzt nicht in der Form wie Marco, das...
Du warst schon mal in Alaska?
Ich hab
du hast aber diese Fernsehsendung
Arctic Challenge versucht und habe mich am ersten Tag
mir
eine Rippe angebrochen, weil ich auf dem Biathlon oder auf dem Langlaufstock gefallen bin. Tut nichts zur Sache, aber ich habe diese Stille tatsächlich erlebt und zwar, du triffst ja tatsächlich keinen. Also du bist unterwegs und ich beschreibe das mal ganz kurz. Ja. Wir sind jetzt nicht über, weil wir im Winter da waren bei hohen Minusgraden. Wir waren dann schon auch in Autos unterwegs. Aber einfach mal die Vorstellung, versucht es euch mal vorzustellen. 550 Kilometer begegnet sind uns. 550 Kilometer. 3 Autos. 550 Kilometer.
Ja. Und die haben noch aufgeblendet. Gut, ja, puh, schon wieder rum die Zeit. Was haben wir? Wir haben keine Essenz am Ende, dass wir sagen, so muss es sein, aber wir sind.
Kann ich jetzt mal ein Foto davon machen, wenn du deine Essenz siehst? Weil das muss man, das kann man den Leuten, das kann man jetzt tatsächlich, das meine ich ernst, ich möchte, dass ihr das bei telekombasketball.de draufstellt. Du ziehst jetzt nochmal, du sagst gleich nochmal die Geschichte mit dieser Essenz, ich meine das jetzt ganz ernst. Weil das kann man ja wirklich...
Weil ich immer so das Gesicht verziehe.
Nee, und vor allem, du kriechst ins Mikro und du machst die Augen zu. So mach, jetzt fang nochmal...
Ja, ich konzentriere mich auf das, was ich sage, das hat vielleicht einer meiner großen Vorteile. Jetzt machst du mich aber ganz durcheinander, der fotografiert jetzt hier wirklich. Also, wir haben, ob die Liga jetzt verkleinert wird, laut Marco Pesic, führt da kein Weg dran vorbei. Halten wir so fest, Marco, ja?
Ja.
Genau.
Ja.
Und zwar, weil die Standards nach und nach weiter erhöht werden müssen, um tatsächlich das Ziel zu erreichen,
nein,
noch besser zu werden.
Nein, nein. Man muss die Standards, die da sind, einhalten. Das reicht ja
schon. Okay, das reicht schon.
Wie man sieht, ja.
Gut. Also alles bleibt so, wie es ist. Kräht der Hahn auf dem Mist, aber mit zwei Mannschaften weniger. So. Aufstieg, Abstieg bleibt gleich. Euroleague bleibt irgendwas. Und darunter kommt nächstes Jahr ein Neubau, der heißt Champions League und wird von der FIBA.
Eik, das ist doch alles zu kurz gegriffen. Das ist doch jetzt wieder, du kannst doch so jetzt diese Sendung.
Ich muss doch ein Fazit ziehen.
Ja, aber das ist doch plumper Quatsch. Da kannst du nochmal drei Podcasts zu machen. Und dir auch die entsprechenden Leute einladen.
Habe ich da, ja.
Ja, aber das können wir heute nicht lösen, weil ich kann schon mal gar nicht lösen. Mein Thema ist es nicht. Marco kann das als Vertreter und Verantwortlicher von Bayern München Basketball nicht lösen. Da muss die Liga und die einzelnen Clubs, das ist nun mal die Liga, die müssen Wege finden. Und ich kann dazu nur sagen, sie sollen sich gut überlegen, wie sie sich entscheiden. Weil das Gequäke und Gekrähe immer danach, keiner weiß uns wirklich zu schätzen und wir müssen doch dies und wir müssen doch das, das ist nicht zielführend.
Okay, dann bedanke ich mich ganz herzlich für den Besuch. Ich wünsche dir ein wunderbares Geburtstagsfest, wenn du feierst, wenn du nicht feierst.
In Bonn, morgen.
Ah, du bist ja bei deinem Geburtstag in Bonn.
Jawohl, wir haben ein Auswärtsspiel morgen.
Also, liebe Fans der Telekom Baskets Bonn, auf dieser Stehplatztribüne, singt doch morgen mal dem Marco ein Lied.
Ach, wobei das,
also ganz das wäre doch, also
das ist mal,
jetzt bringen wir ihn natürlich
in eine Fankultur. Aber das wäre der Hammer, weil ich meine, Bayern München ist ja nicht die beliebteste Basketballmannschaft, wenn sie irgendwo hinkommen.
Aber Marco hat ja jahrelang Nationalspieler hier für Deutschland.
Und es ist nicht Hagen, es ist nicht München, in Bonn. Würden Sie dir ein Ständchen singen, das fände ich sensationell. Bin ich
100% von überzeugt.
Ich halte das eigentlich für unmöglich.
Ich bin davon, die Bonner haben eine so gute Fankultur, die kriegen das hin. Oh, ich mache morgen den Fernseher an. Und dann sehe ich Marco Pesic weinend in Bonn. Das ist es mir wert.
Marco, so ist er. Der hat immer so strubbelige Ideen.
Ja, jetzt bin ich gespannt. Danke, Marco.
Okay, auf bald. Gerne.
Ciao.